Und dann sehen wir einfach in diesem Brief, wie Paulus jetzt ihm ein paar Ratschläge denn so gibt. Damals, also vor gut 2000 Jahren, gab es Sklaven und es gibt Freien. Wir heute sind praktisch alle freie Menschen und es gibt diese Kategorie vom Sklaven nicht. Das war übrigens ein ganz großes Spannungsfeld damals in der Gemeinde. Hier kamen wir hin und alle waren gleich. Aber sobald man durch diese Tür durchging, war man plötzlich wieder Sklave und da war mein Herr. Und da war schon ein Problem. Und deshalb wurde auch dieses Problem auch immer wieder konkret angesprochen. Wir fangen einfach hier mit Vers 1 an. Ups, Entschuldigung, da war ich zu schnell. Paulus spricht zu seinem Freund Titus: Du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach der unverfälschten Lehre richten. Und dann gibt er Ratschläge. Er geht erstmal zu diesen Männern hin. Die älteren Männer halten dazu an, maßvoll, ehrbar und besonnen zu leben, gesund in ihrem Glauben, ihrer Liebe und ihrer Geduld. Wir haben ein paar Männer, die graue Haare hier haben. Langsam kriege ich auch meine graue Haare. Keine Ahnung, ab wann man zu älteren Männern dazugehört. Damals ab 50 bestimmt, also noch 2 Jahre bei mir. Die älteren Männer halten dazu an, maßvoll, ehrbar und besonnen zu leben, gesund in ihrem Glauben, gesund in ihrer Liebe und gesund auch in ihrer Geduld, füge ich hinzu. Wie sieht's aus, ältere Männer hier im Raum, mit unserer Geduld, mit unserer Liebe und mit unserer Glauben? Sind wir gesund unterwegs? Ich hoffe schon. Ja? Sind wir maßvoll? Sind wir ehrbar und sind wir besonnen? Also, immer wieder die Frage dann da. Denn was hier ganz wichtig ist, ist dieses Vorbildfunktion. Davon spricht jetzt hier Paulus an Titus und an uns indirekt. Liebe Männer, wo sind wir Väter und vielleicht sogar auch Großväter oder vielleicht Urgroßväter im Glauben geworden? Wo haben wir Menschen geholfen, im Glauben zu wachsen? Und sie wiederum anderen auch, indem wir ein gutes Vorbild sind in unserem Glauben. Nun geht es weiter, die Frauen kriegen auch was zu hören. Die älteren Frauen, also ein paar Frauen mit grauen Haaren sehe ich schon wieder, die älteren Frauen fordere auf, ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Also die Männer natürlich vorhin auch. Sie sollen nicht klatschen und tratschen, noch sich betrinken, sondern allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die jungen Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und anständig sind, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und sich ihre Männer unterordnen, damit Gottes Botschaft durch sie nicht in Verruf gerät. Interessant, dass die Frauen mehr hier zu hören bekommen als wir Männer damals. Aber das sind die älteren Frauen, ja? Also dieses Vorbildfunktion wieder haben denn da. So, Männer können auch tratschen und klatschen, ja, also das steht auch noch Zweifel für mich. Das habe ich immer wieder auch erlebt, persönlich leider. Aber worum geht es hier? Es geht darum, Gott Ehre zu machen. Gott Ehre zu machen. Sind wir heute Morgen aufgestanden mit diesem Wunsch: Herr, ich will dir Ehre machen. Allem, was ich sage, in allem, was ich tue, in allem, was ich bin, es soll um dich und um deine Ehre gehen. Wahrscheinlich, vielleicht ein paar ganz Heiligen von uns haben das gedacht. Ob wir wirklich das 24 Stunden durchgezogen haben, weiß ich nicht. Wird sich zeigen, genau. Also wird sich zeigen. Und das gilt nicht nur hier für die Frauen, sondern für uns allen. Ein Leben zu führen, wie es Gott Ehre macht. Das sollte eigentlich jetzt hier unser Wunsch sein. Und wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Das betrifft, was wir sagen, tratschen und klatschen. Es geht, was wir tun, sich nicht betrinken. Es geht dazu, auch andere Menschen da anzuleiten. Merkt ihr schon wieder dieses Kind-Enkelkind-Verhältnis? Ja, Menschen anzuleiten. Wir haben gerade eben 9 Mädels da gehabt. Also, liebe ältere Frauen, für wen betest du immer wieder? wo investierst du sogar vielleicht Zeit und sagst, hey, lass uns mal Kaffee trinken gehen. Lass uns einfach mal zusammen uns setzen und miteinander reden. Oder einfach so sagen, hey, welche Gebetsanliegen hast du? Wofür darf ich beten? Und eine Woche später nochmal zurückkommen und sagen, wie geht's dir? Ganz praktisch kann das sein, indem man Leute begleitet. Auch wenn man sie nicht jede Woche sieht, aber vielleicht jede zweite oder dritte Woche dann da. Das ist das, wozu wir als Gemeinde immer wieder dazu aufgefordert sind, Beziehungen ganz praktisch zu leben, auch als Vorbild von Jesus. Denn wir wollen Menschen anleiten. Wir wollen sie anleiten, auch zu lieben. Man könnte genauso sagen, Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Steht zwar hier nicht, aber in Epheser steht das. Und das ist natürlich krass, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Hier steht es, dass die Frauen angeleitet werden sollen, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Dass sie besonnen und anständig sind. Schon wieder das, was die Männer sein sollten. Dieses Besonnen. Besonnen ist so ein Begriff, der sehr, sehr schwierig ist, auch auf Deutsch zu übersetzen. Also dieses Nüchternsein, dieses Besonnensein, dieses nicht sich maßvoll irgendetwas hinzugeben. Und da unser Haushalt gut zu versorgen. Auch Paulus sagt auf einer anderen Stelle, wer nicht bereit ist, sein eigenes Haus gut vorzustehen, der ist nicht würdig, auch hier in einer Gemeinde eine leitende Position zu übernehmen. Und sich liebevoll und gütig zu verhalten. Wie ist das? Wie gütig sind wir miteinander? Eine Frucht des Geistes. Dass das uns prägt, dass wir geben, ohne zu verlangen, etwas zurückzubekommen. Und dann ist dieses böse Begriff hier, sich unterzuordnen. Ja, die Bibel sagt, dass wir uns gegenseitig unterordnen sollen. Nicht nur Frauen ihre Männer, nicht nur Gemeinden ihre Leiter, sondern wir sollen uns erstmal Christus unterordnen. Und das ist unser ganz großes Problem heute, was wir haben. Es geht um mich. Ich will zuerst meine Sachen durchsetzen. Aber Jesus sagte nicht, mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, o Herr. Und wenn wir leben wollen, wie es Jesus Ehre macht, dann geht es darum, dass wir uns unterordnen. Und damit kommt Gottes Botschaft nicht in Verruf. Wie oft haben wir schon erlebt, dass Menschen gesagt haben, oh Mann, da ist alles schief und da ist alles schief und da läuft das nicht und so weiter. Wäre es nicht schön, wenn nicht nur die älteren Männer und nicht nur die älteren Frauen, sondern tatsächlich wir alle so leben, wie es Gott gefällt? Und nun diese jungen Männer. Ebenso musst du die jungen Männer ermahnen, beherrscht und maßvoll zu leben. Ein anderes Begriff hier für besonnen. Beherrscht. Also junge Männer können da schon ein bisschen ausschlagen, ein bisschen wie ein Platzhirsch da zu sein. Und da müssen wir einfach darauf achten, wo sind wir. Und deshalb sagt Paulus hier zu Titus, sei du selbst ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Wo sind wir Vorbilder in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wo wir vielleicht nicht zurückschlagen, obwohl wir angegriffen wurden? Lehre Gottes Botschaft unverfälscht und mit Würde. Ein unverfälschtes Botschaft weiterzugeben. Immer wieder so wichtig, dass wir tatsächlich Zeit nehmen, in Gottes Wort zu lesen und vielleicht auch mit anderen zu lesen. Ich lade euch nochmal ganz ein, wirklich am Mittwoch hier beim Hauskreis da zu sein oder am nächsten Mittwoch oder diesen Mittwoch, dann in Travemünde nächste Woche hier zu sein. Denn da ist der Ort, wo man miteinander ins Gespräch kommt über Gottes Wort. Hier müsst ihr euch berieseln und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst eine oder zwei Fragen zu stellen. Aber da, in dieser Gemeinschaft miteinander, dort kommt man wirklich dabei, sich mit dem Text besser sich auseinanderzusetzen miteinander. Und das ist so wichtig. Und was auch immer, Vers 8, du sagst, so es war und überzeugend sein. Nur so werden unsere Gegner beschämt und können nichts Nachteiliges gegen uns vorbringen. Paulus hat schon verstanden, dass wir nicht unbedingt die willkommensten Menschen in dieser Welt sind als Christen. Die Welt hat das Licht Gottes Jesus nicht sehen wollen. Das Licht kam in diese Welt und diese Welt wollte nicht dieses Licht sehen. Die wollten in ihrer Finsternis bleiben. Und was sollten wir sein? Wir sollten Licht sein, wir sollten Salz sein in dieser Welt. Und immer wieder greift uns die Welt an und versucht uns zu unterdrücken. Aber Gott am Ende wird siegen. Aber wir müssen auch so leben, wie es Gott gefällt. Und nun kommt dieses Teil. Er hat jetzt diese freien Menschen angesprochen. Und jetzt kommt er her zu der zweiten Gesellschaftsschicht damals, zu diesen Sklaven. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir gehören trotzdem genau denn dazu. Auch da werden wir und können wir einiges auch entnehmen. Nun, wir haben nicht unbedingt eine Sklavenkultur, aber wir haben eine Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkultur, in dem wir tatsächlich 40 oder so Stunden da jemand dienen, um dann was auch zu bekommen. Vers 9, fordere die Sklaven auf, sich ihren Herrn in jede Beziehung unterzuordnen und ihnen nicht zu widersprechen. Sie sollen sich so verhalten, dass ihre Herren mit ihnen zufrieden sind. Ich darf nicht widersprechen. Interessant. Dieses Wort unterordnen. Ja, bei den Frauen könnten wir sagen, jo, genau, aber ich, mich unterordnen, mein Chef? Nein, ich habe das Recht, ich habe einen Betriebsrat, ich habe das, ich habe jenes und so weiter. Wir sind dabei, sofort dafür unsere Rechte zu kämpfen. Aber nicht immer ist das der erste und vorrangigste Gedanke im Neuen Testament. Für sich selbst und seine Rechte zu kämpfen. Wir sollten uns so verhalten, dass auch diese Herren mit uns zufrieden sind. Auf einer anderen Stelle in der Bibel steht es dann da, wenn wir arbeiten, wenn wir einen Dienst tun, dann ist nicht der menschliche Chef unserer Vorgesetzte, sondern im Grunde tun wir es Jesus. Ich gehe wieder zurück. Alles, was ich tue, soll zu Ehre Gottes sein. Auch meine 40 Stunden auf der Arbeit. Auch meine Wäsche waschen oder mein Haushalt oder mein Einkaufen oder mein Autofahren oder sonst irgendetwas. All das soll und darf zu Ehre Gottes sein. Wisst ihr noch? 24 Stunden. Und wenn wir uns hinter ein Lenkrad setzen oder sonst irgendwo und dann sagen wir, nee, das zählt nicht. Unsere Entscheidung. Sind wir auch dort ein Vorbild oder nicht? Vers 10, sie dürfen nichts unterschlagen, sondern sollen zuverlässig sein. So wird ihr ganzes Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Kirsten hat vorhin gebetet, dass die Welt erkennen soll durch uns, wie großartig Gott so ist. Und wie wird die Welt das erkennen? Wird die Welt erkennen, dass Gott großartig ist, indem wir es so machen immer und auf unser eigenes pochen und auf unser eigenes Recht dann immer wieder? Nun, ich meine nicht damit, dass wir eine Fußmatte werden sollen. Alle darf uns auf herumtreten. Da dürfen wir und sollen wir auch Grenzen setzen. Aber worum geht es? Geht es wirklich um Gottes Wille in unserem Leben, in unserem Alltag? Ganz praktisch als Ehemann oder Ehefrau, als Vater oder als Sohn, als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Wo ist denn da tatsächlich da dieser Blick vor Gott? So oft haben wir einfach das Ding gehabt, dass wir unser Leben unterteilt haben in göttlich und in weltlich. Und natürlich, wenn wir diese Gebäude betreten, sind wir plötzlich in Gottes Nähe. Und alles ist fromm und alles ist gut. Naja, mehr oder weniger. Und in dieser Welt da draußen müssen wir für uns selbst so sorgen. Das stimmt nicht. Gott ist mit uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und auch dort draußen in dieser Welt hat unser Christsein so viel auch zu sagen. Und deshalb können wir tatsächlich hier in Vers 11 auch sehen und das sagen, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Vers 10 noch einmal, ich mache das ganz bewusst hier, wenn ich darf. Vers 10. So dürfen, sie dürfen nichts unterschlagen, sondern sollen zuverlässig sein. So wird ihr ganzes Leben den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Denn die Gnade Gottes ist sichtbar geworden. Wie wird Gottes Gnade in dieser Welt sichtbar? Durch uns. Gott kann natürlich in Träumen Engel schicken, die die Leute ansprechen. Macht er immer wieder in muslimische und islamische Länder dann da. Aber hier hat er uns als sein Bodenpersonal. Hier, wir sind seine Hände und seine Füße und sein Mund. Durch uns wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Diese Gnade bringt uns dazu, dass wir uns vor alle Gottlosigkeit und alle selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Nochmal dieses Wort besonnen. Zum vierten Mal in diesem Text auf Griechisch, besonnen. Dieses nüchtern sein, sich zurückzuhalten. So elementar wichtig war es Paulus, dass er es nochmal erwähnt hat. So zu leben, wie es Gott gefällt. Denn es geht um ihn, es geht um seine Ehre, es geht darum, dass wir ihm diese Ehre geben, nicht nur, wenn wir Lieder singen und Lobpreis, sondern auch, wenn wir auf der Arbeit sind und auch, wenn wir unser Alltag nachgehen. Denn, und da ist jetzt dieser Perspektivwechsel so wichtig, denn wir warten darauf, dass unsere wunderbare Hoffnung sich erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Ist das wirklich unsere Hoffnung, Jesus kommt wieder? Wir haben das in einem Lied, eigentlich fast zwei, jetzt auch heute gesungen, dieses Auferstehung. Jesus wird wieder erscheinen. Ist das etwas, worauf wir hin hoffen? Jedes Mal, wo wir Abendmahl feiern, steht es dann, das tut mein Gedächtnis, bis Jesus wiederkommt. Ist das überhaupt bei uns drin, dass Jesus bald schnell, unerwartet kommen wird? Und deshalb leben wir darauf hin. Er wird erscheinen in seiner großen Herrlichkeit. Denn, Vers 14, er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns von aller Schuld befreit. Und so sind wir nun sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Gutes zu tun ist das, was Gott gefällt. So, ich möchte uns auffordern, zu überlegen, was können wir heute Gutes tun? Wo können wir wirklich merken und erleben, Gott gibt uns diesen Impuls, dass wir etwas Gutes tun dürfen und das tun wir. Vielleicht können wir sogar jeden Tag diese Woche einfach wirklich ganz still auch Gott beten, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, damit ich Gutes tun kann in deinem Namen. Nun, wie könnte das aussehen? Es könnte aussehen, indem man jemanden anruft. Es könnte aussehen, indem man etwas ganz praktisch für jemanden macht, vorbeigeht, für den einkauft. Es könnte ganz praktisch auch sein, dass man dann in dem Moment spontan merkt, hey, die Tür aufzuhalten oder eine Tasche zu tragen oder sonst irgendetwas. Aber es könnte auch was Größeres sein, wo man merkt, da steckt Gott dahinter. Und das dürfte ich einfach so tun. Manchmal ist es ganz wichtig, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte Hand so tut. Und das ist auch gut, dass wir einander dienen können, indirekt, ohne dass der andere weiß, von wem was kam oder wie etwas möglich gemacht wurde. Was ist das, was wir Gutes tun können? Wo können wir Gott dadurch dienen, indem wir einander dienen? Nun, ich habe keine perfekte Antworten darauf für jeden Tag, diese Woche, für jede Person in diesem Raum, aber ich glaube Gott schon. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich darum bitten, Herr, was darf ich heute Gutes tun in deinem Namen? Wo darf ich deine Stimme wahrnehmen und wo darf ich merken, dass das dran ist, jemand eine Freude in deinem Namen zu machen? Manche Leute haben Kärtchen geschrieben, manche Leute haben irgendeine kleine Geschenke gemacht, manche Leute haben einfach Bibelverse verteilt und sagt, hier, ich glaube, das ist für dich und. Die Kreativität, da keine Grenze gesetzt. Denn gerade eben da, wo Gott zu uns redet, merken wir, dass was dran wäre. Und nun haben wir diesen Glaubensgehorsam, das zu tun, uns ein bisschen aus unserer Komfortzone sich zu bewegen und das hinauszutun, was uns normal lieb wäre, oder nicht? Und Paulus ermahnt jetzt hier der Titus, der uns wiederum auch das weitergibt und sagt, das sollst du lehren, das sollst du ermahnen, das und weise mit allem Nachdruck zurecht. Und niemand darf auf dich herabsehen. Timotheus, wie auch Titus, hat immer ein bisschen mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Und vielleicht viele Christen haben das auch, wo wir denken, aber ich bin nicht gut genug für Gott. Oder ich habe das oder das getan und jetzt kann Gott mich nicht gebrauchen. Das sind kleine Lügen. Lügen von der Teufel, der uns versucht, immer wieder da aus Gefecht zu setzen. Wenn man die Menschen in der Bibel anschaut, die Großes für Gott gemacht haben, waren das fast alle Menschen, die wirklich was Doofes gemacht haben. Mose hat jemanden umgebracht, Mörder. David, ein Ehebrecher. Abraham hat gelogen und sagte, seine Frau sei seine Schwester. Mehrfach, nicht nur einmal. Und. Fast alle denn in der Bibel waren immer gescheiterte, gebrochene Menschen, die dennoch diese Vergebung erlebt haben und gesagt haben, Herr, nicht ich, sondern du durch mich darfst was tun. Und jetzt haben wir schon wieder unser Problem. Können wir uns Gott unterordnen? Oder vertrauen wir da auf unsere Stärke, auf unsere Fähigkeiten, auf unser Können? Und da scheitern wir immer wieder. Aber da, wo wir erleben, dass Gott durch uns hindurch wirkt, auch in Kleinigkeiten, merken wir, wie viel Segen entsteht. Deshalb ermahne ich uns, deshalb weise ich uns zurecht und sage, hey, höre auf nicht diese Lüge. Gott kann dich genauso gebrauchen wie mich oder jemand anderen. Denn nicht wir sind wichtig. Gott hat uns schon längst vergeben durch Jesus Christus am Kreuz. Nichts darf uns zurückhalten oder uns trennen von Gott. Wir sind nun sein, wir sind sein Volk, wir sind seine Kinder, wir gehören zu ihm. Und Gott möchte zu uns reden und uns gebrauchen, damit sein Licht in dieser Welt leuchtet. Und das habe ich euch gelehrt, das habe ich euch versucht jetzt hier deutlich zu machen. Ob man Mann ist, alt oder jung, ob man Frau ist, alt oder jung, ob man Sklave oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber ist, egal. Wir haben schon das erkannt, dass Jesus Christus uns erlöst hat. Und nun geht es darum, das umzusetzen im Alltag. Und deshalb gebe ich noch einmal diesen Auftrag, diese Aufgabe, diesen Wunsch, jeden Tag neu Gott zu fragen, Herr, wo darf ich Gutes tun in deinem Namen? Und es wäre genial, wenn wir nächste Woche vielleicht berichten können, wo wir das getan haben. Wo wir wirklich einfach gemerkt haben, Gott hat uns dazu aufgefordert, etwas zu tun und wir waren mutig genug, das durch Gottes Liebe zu tun. Denn dadurch wirkt Gottes Geist, indem wir diesen Schritte gehen, indem wir Gutes füreinander tun, damit Gott die Ehre bekommt. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, mich fasziniert das immer wieder, wie oft es da drin steht, so wie es Gott gefällt, Gutes zu tun. Und ich möchte wirklich bitten, dass auch diese Gemeinde ganz neu einfach lernt, ganz neu einfach erfährt, was es heißt, Gutes zu tun füreinander. Zu geben, zu schenken, reichlich und ohne Hintergedanken. Danke, dass wir Selbstempfangenen sind. Wir haben so viel von dir bekommen und nun können wir ein bisschen davon weitergeben. Ich möchte darum bitten, in deinem Namen, Jesus Christus, dass du uns freisetzt, auf deine Stimme zu hören und das zu tun, wozu du uns schon längst berufen hast. Gutes in deinem Namen zu tun. Danke, Jesus. Amen.